Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, Schlag den Gross ist angesagt. Montagabend, ein spannender Montag, denn gestern haben wir den ganzen Tag aufs Burgenland geschaut. Und es war doch die eine oder andere kleine Überraschung dabei. Heute schauen wir schon auf die Regierungsverhandlungen. Auch da wird die eine oder andere kleine Überraschung dabei sein. Und dann schauen wir heute am Abend natürlich ausführlich nach Amerika zu Donald Trump. Und die drei Dinge ganz kurz, präzise und knackig, wie es bei Gerald Gross der Fall ist, und charmant, wie es bei Eva Schütz der Fall ist, jetzt bei Schlag den Gross. Eva Schütz ist da, Herausgeberin von Express.at, und sie sagt uns jetzt einmal, wie sie als glühende oder zumindest sympathisierende Sebastian Kurz-Anhängerin dieses gestrige Ergebnis sieht, den Absturz der ÖVP und diese ganz leichte, sanfte Watschen für den Doskozil, die eigentlich eher eine Streicheleinheit war. Eva, bitte.
Hans-Peter Doskozil hat erstaunlich gut abgeschnitten. 3,6% hat er verloren von der absoluten Mehrheit kommen. Dass eine absolute Mehrheit heute schwer zu halten ist, war, glaube ich, jedem klar. Also ich finde, er hat recht gut abgeschnitten. Und natürlich, er hat jetzt innerhalb der SPÖ schon noch mal gezeigt, dass dieser pragmatische Kurs, also relativ rechts in der Migrationspolitik und ansonsten halt schon sehr sozialleistungsbezogen, für meinen Geschmack deutlich zu viel und deutlich zu viel staatliche Eingriffe, selbstverständlich, aber bei den Menschen gut angekommen ist. Also die große Niederlage von Hans-Peter Doskozil, dem er ein bisschen dahergeredet
allerdings
hat, die hat es nicht gegeben.
Habe ich heute aus der Babler Ecke oder von der Babler Seite die interessante Formulierung gehört, dass Doskozil die höchste Niederlage für einen SPÖ-Kandidaten seit der Kärntenwahl von Peter Kaiser angefahren hat. Und dass alle Babler-Niederlagen in letzter Zeit angeblich deutlich geringer waren, nämlich alle unter 1%, auf jeden Fall unter 2%. Der Einzige, der also jetzt deutlich über minus 2% liegt, seit Doskozil, habe ich heute gehört, aus der SPÖ. Es gibt ja keine netteren Menschen als Parteifreunde.
Offensichtlich.
Ne?
Ja, allerdings kommt er halt auch von 49%, aber ist ein ähnlicher Spin wie der ÖVP, dass sie eigentlich jede Wahl gewinnen, obwohl sie immer zwischen bestenfalls 8 und schlechtestenfalls 11% verlieren. Ja. Also man kann aus jedem Ergebnis offenbar mit sehr viel Fantasie und Interpretationslust was rausinterpretieren.
Gestern zum ersten Mal, dass ich von Christian Stocker nicht gehört habe, dass das ein Wahlsieg war. Und auch heute eine sehr demütige ÖVP.
Ist vielleicht auch seiner neuen Position zu verdanken, dass er halt nicht mehr Generalsekretär ist, wo er diese Linie vertreten musste, die ihm vielleicht, kann ich mir vorstellen, auch manchmal schon etwas merkwürdig vorgekommen ist.
Also du siehst den Doskozil eigentlich als Gewinner der gestrigen
Wahl? Ich sehe ihn zumindest eigentlich gestärkt innerhalb der SPÖ und auch diesen, und das finde ich gut, pragmatischeren Doskozil-Kurs gestärkt, weil eine SPÖ, man kann sie mögen oder nicht, aber irgendeine SPÖ werden wir in Österreich brauchen, weil wenn die als Koalitionspartner oder als potenzieller Koalitionspartner so völlig versagen,
trotzdem hat es natürlich auch er geschafft, aus einer Niederlage einen potenziellen angeblichen Sieg oder Gewinn zu machen, weil er hat sowohl das meiste verloren, was ein SPÖ-Kandidat in letzter Zeit verloren hat, er hat die absolute verloren. Also der hat schon ein bisschen gestern die politischen Ohrfeigen bekommen.
Ein bisschen, aber man muss, glaube ich, auch sehen, dass diese Situation der FPÖ bei den letzten Landtagswahlen, wo sie ja unter 10% gemacht haben, nach Ibiza einfach wirklich eine Sondersituation war. Sowas kann man nicht mehr duplizieren. Und wenn es eine normale FPÖ gibt, so wie es jetzt mit Hofer ja eigentlich auch wieder einen starken
Obmann gegeben hat. War es ein Triumph für Hofer oder war es schaumgebremst? Dann kann man sagen, es hat gezeigt, dass auch bei ihm die Bäume nicht in den Himmel wachsen. Weil Kunasek in der Steiermark hat mehr gewonnen.
Ja, das stimmt. Ich glaube, es war doch ein bisschen schaumgebremst. Man hat auch sehr hohe Erwartungshaltungen gehabt. Norbert Hofer hat sich doch so positioniert, dass er gesagt hat, es gibt zumindest die Möglichkeit, dass es keinen Landeshauptmann Hans-Peter Doskozil mehr geben wird, weil er potenziell auch mit der ÖVP dann koalieren könnte. Und dem haben die Menschen im Burgenland offensichtlich eine Absage erteilt. Also offenbar hat Hans-Peter Doskozil
mit einer überraschend geringen Niederlage für die Grünen, die es irgendwie geschafft haben, mit mehreren blauen Augen, sich in den Landtag zu retten.
Naja, vielleicht sind da doch ein bisschen die Koalitionsverhandlungen auch ausschlaggebend, wo man sagt, okay, es werden sehr viele grüne Förderungen jetzt abgeschafft. Ich meine, viel Prozent sind es ja trotzdem nicht.
Also du meinst, im Endeffekt haben Doskozil und die Grünen von Kickl und von Blau-Schwarz profitieren.
Naja, oder zumindest von dem Schreckgespenst, das einige Medien jetzt zeichnen, was in dieser Koalition alles auf uns zukommen könnte.
Gerald?
Naja, es wird ein bisschen Zeit, das ein wenig seriöser ist, du zu analysieren, würde ich sagen.
Ich hab's nicht an die Frau Schütz.
Nein, aber in deinen Fragen schickst du ja immer eine nette Analyse mit. Also, der Doskozil hat knapp 4% verloren. Prozentpunkte netto. Knapp 4%. Die Österreichische Volkspartei hat 9% verloren, 9 Prozentpunkte, ist in Wahrheit zerstört worden. Die Grünen haben im Burgenland nur mehr 5%, sind also unter der Wahrnehmungsgrenze und werden dort wie die dreifärbige Neusiedlersee-Originalgelse in den Tierpark gestellt und unter Minderheitenschutz gestellt. So. Der Uhudler Chavez Doskozil hat in Wahrheit ein blaues Auge gekriegt für einen roten, das stimmt, aber hat auch 3,6% verloren. Und der Norbert Hofer war der Einzige, der bei diesen Balken gestern ein dickes, fettes Plus von einer Verdoppelung, ja knapp von einer Verdreifachung, auf 23,1 gehabt hat. So, und jetzt kenne ich die 90er Jahre des Jörg Haiders und die Ergebnisse der Freiheitlichen im Burgenland. Dann kenne ich die Regierungsjahre der Rissbasser und der damaligen Parteiführung und die Burgenlandwahlen. So, und jetzt schaue ich mir jene Burgenlandwahlen an und muss sagen, ja, die FPÖ hat im Burgenland einen historischen Erfolg hingelegt. Natürlich, das gebe ich zu. Hätte es 25, 27, 30, 35 werden können, wenn man aber selbst den Fehler macht, und der Fehler ist passiert, im Burgenland, sich als FPÖ die Latte auf 30% zu heben, ist kein Wunder, wenn du dann Limbo tanzen musst, unter der Latte durch. Das ist passiert. Und der zweite Fehler, der passiert ist, das möchte ich nicht beschönigen, derzeit greift ja nicht einmal ein Vollidiot mit der Gurkenzange zur ÖVP hin. Also da brauchst du ja schon die Klohandschuhe, dass du denen überhaupt die Hände gibst, weil die sind toxisch. Wenn du die angreifst, ist Leber, da fallen alle Finger ab. Wenn du als Spitzenkandidat der FPÖ beim Vollbesitz deiner geistigen Kräfte tatsächlich der Meinung bist, dass du mit der hinigen Truppe, mit der sogenannten Hundstruppe im Volksmund, eine Koalition gegen den Wahlsieger zimmern willst, den prognostizierten Ersten, aber auf Bundesebene die Debatte hast, dass der Erste, nämlich der Herbert Kickl, ausgetrickst worden ist durch die Schrottampel. In der Steiermark alle probiert haben, gegen den Wahlsieger, den historischen Mario Kunasek, zu zimmern. Dann darfst du halt nicht im Burgenland sagen, ich mache das Gleiche, was der Herr Nehammer gemacht hat, der Zweite mit dem Dritten, mit dem Vierten, ein Gangbang gegen den Ersten. Zur ÖVP greifst du jetzt nicht hin.
War nicht gescheit, sagst du, war nicht gescheit.
Ich würde sagen, suboptimal.
Ist aber trotzdem aber ein toller, sensationeller.
Sensationeller Erfolg. Ich hätte gesagt, wenn der Fehler vielleicht nicht passiert war, wäre dann vielleicht 25% gewesen. Aber damit bist du auch schon erledigt. Warum? In Burgenland hat es keine Wendestimmung gegeben. Das darf man nicht vergessen. Die Leute haben gesagt, wir sind durchwegs zufrieden. Wir wollen eine Veränderung. Das ist das Ergebnis mit dem Norbert Hofer und der FPÖ. Aber wir wollen keine komplette Zeitenwende. Daher sage ich, das Beste war rot-blau jetzt in Burgenland zu machen.
Dafür bist du.
Ich halte es für vernünftig. Ich sage immer, der Erste, wer immer der Erste ist, soll mit dem Zweiten, wenn es eine Mehrheit gibt, eine Koalition zimmern. Der Zweite ist mit Abstand 1,1%. Der Norbert Hofer, die ÖVP kannst du mit der Lupe suchen. Da weiß ich nicht. Die ÖVP kannst du in einen Setzkosten stellen. Ja. Ja, so klein ist die.
Frage,
und so mit Hut kannst du
die Frage,
und am Tierschlitz durchschieben.
Die Frage, die ich an unsere Politstrategin Eva Schütz stellen will, ist, was soll er denn jetzt machen, der Doskozil? Soll er jetzt eine, würde ich sagen, herausfordernde Koalition mit dem Norbert Hofer machen, der wahrscheinlich einen Finanzlandesrat will, der Änderungen beim Budget will, der weniger Kommunismus, um mit Gerald Gross zu sprechen, will, der letztendlich wahrscheinlich auch das eine oder andere wichtige Ressort, zum Beispiel auf Gemeindeebene, haben will? Oder soll er diese Anja Haider-Wallner nehmen, die sicherlich der netteste und einfachste Koalitionspartner ist, den man haben kann? Der gibt es dann Umweltlandesrat und die Geschichte hat sich. Was meinst du?
Also aus machtstrategischer Sicht, wenn man von der Absoluten kommt, würde es natürlich mehr Sinn machen, die Grünen zu nehmen, weil er kann dann mehr oder weniger allein weiterregieren. Da wird es der Anja so ähnlich gehen wie dem Christoph, nämlich Wiederkehr in Wien. Ja, genau. Er wird nicht viel zu sagen haben, er wird ihr was geben. Wahrscheinlich ist dann noch
schön formuliert,
die Umweltlandesagentur auch die froh, also die sitzt dann dort und ist eigentlich hat wenig Kompetenz. also Kompetenzen formal hat sie schon, aber wahrscheinlich wenig Durchschlags, nichts zum Plaudern, dort schon gar nicht. Neben dem Herrn Doskozil, weil gestern ist ja, glaube ich, auch kurz bei euch nicht erschienen, glaube ich, in einer Runde.
Der fühlt sich von den Fragen belesen.
Ja, siehst du, also offenbar hat er auch persönliche Befindlichkeiten, die gar nicht so einfach zu managen sind. Sinnvoller, politisch sinnvoller wäre selbstverständlich, da gebe ich dem Gerald Groß völlig recht, eine Koalition mit Norbert Hofer, da hätte man dann nämlich auch eine Verfassungsmehrheit, eine Zweidrittelmehrheit, man könnte wirklich wichtige Dinge tun. In der Migrationspolitik ist man sich nicht
der Meinung ist, die braucht er nicht, wer hat ja auch jetzt ohne Verfassungsmehrheit regiert.
Ja, ist 5 Jahre. Aber da könnte man beweisen, jetzt eigentlich auch, glaube ich, dem Wiener Bürgermeister gegenüber, dass Rot-Blau durchaus funktionieren kann, Sinn machen kann und dass man mit Verfassungsmehrheit.
Dem Wiener Bürgermeister gegenüber wäre es originell. Was bedeutet denn diese Wahl, abschließend gefragt, für die Wien-Wahl, die ja völlig überraschend vorverlegt wurde? Das haben wir uns ja vor einer Woche noch nicht wirklich vorstellen können. Aber der Michael Ludwig läuft sozusagen zur Hochform auf, verlegt vor, will sie jetzt wirklich wissen und ist der Meinung, wenn Kickl Kanzler wird, dann wird er aber locker regierender Bürgermeister, dass er sich gewaschen hat.
Und offenbar hat er ein bisschen Angst, dass dieses Blau-Schwarz gar nicht so schlecht funktionieren könnte, weil er versucht jetzt den ersten Schwung sozusagen auszunutzen, wo man das Budget sanieren muss und denkt sich, wer weiß, wenn die das doch nicht so schlecht machen, dann ist im September die große Angst vor Blau-Schwarz auch schon wieder vorbei.
Also ein kluger Schachzug?
Ich glaube, es ist kein kluger Schachzug, weil diese Mobilisierungsmöglichkeit gegen Blau-Schwarz gerade in Wien nicht so groß sein wird. Und das Donauinselfest fällt ihm auch noch weg. Ne? Das war immer so das große Highlight, wo die SPÖ Wien schon immer recht punkten
konnte. Also du sagst, der wird keinen Homerun machen?
Ich glaube nicht. Nein, also ich glaube, wenn du diese Situation in Wien anschaust,
wo er weit über 40%, das wäre fast ein Doskozil-Ergebnis, gibst du ihm das?
Nein. Keinesfalls, dafür ist diese ganze Bildungsmisere, die Migrationsmisere, die ganzen Themen Sozialhilfe und so weiter einfach viel zu groß in Wien. Das hat sich
gut, Gerhard, Schluss noch. Wie siehst du die Wien-Wahl?
Wir dürfen nicht vergessen, dass das Ergebnis vom Urhudler Chavez aus Burgenland in Wahrheit eine donnernde Ohrfeige für Michael Ludwig war, für Michael Murx und Andreas Marx. Ja? Denn es war ja Michael Ludwig, das sogenannte Wiener Schnitzelgesicht, das ist ja der Erfinder von Andreas Babler ist. Andreas Babler liegt bei 20% und der von Michael Ludwig verhinderte Hans-Peter Doskozil bei 46%. Jetzt weiß ich, dass Sozialdemokraten nicht rechnen können. Gut, das wissen wir. Was die Excel-Dateien und
alles, da haben sie ein Problem. Raus,
10 Wurstfinger, sagen sie, ein Käsekreiner, 2 Käsekreiner. Ist mir klar. So, was schließe ich daraus? Dass der Michael Ludwig gerade in das größte Chaos reinrennt. Warum? Weil der wird die Wahl mit Bomben und Granaten verlieren.
Das glaubst du
echt? Er ist der, der in Wahrheit die SPÖ links hinausgeführt hat. Er ist der, der Wien mit dem höchsten Schuldenstand in der Geschichte der Bundeshauptstadt hinterlässt. Er ist der, der in Wien die höchste Kriminalitätsrate zu verantworten hat. Er ist in Wien jener, der 4.600 Euro am syrischen Asylwerber gibt und der Mindestpensionisten in Wien nur 800 Euro. Ja, und keine Freikarten für die U-Bahn. Er ist der, der die höchsten Mieten zu verantworten hat. Er ist der, der die höchsten Energiepreise zu verantworten hat. Er ist der, der im Übrigen mit seinen Managern 1 Milliarde Euro bei der Energie Wien verzockt hat. Also warum soll ich denn wählen? Nenn mir ein Beispiel. Ich bin ja kein Masochist, ich bin ja kein Selbstmörder. Was fangen mit dem an?
Aus einer Blau-Schwarz zu
weiß ich nicht, aus einer Wog nicht heraus, weil alte, dicke Männer halt so nett sind. Na, da sind wir auch schon weit darüber hinweg. Wer würde denn wählen? So, und jetzt sage ich dir eines.
Diejenigen, diese die SPÖ, blau-schwarz sind, die könnten ihn wählen. Das sind
noch einmal, Grüne. Ich sage eines jedem Politiker in dem Land, macht nicht den Fehler, euer einziges Wahlmotiv darauf aufzubauen, gegen die FPÖ zu sein. Das ist zu wenig. Da ist die ÖVP gescheitert, da sind die Roten gescheitert, da sind die Grünen.
Ich würde gerne kurz zusammenfassen mit vielleicht etwas weniger Aufregung. Ja. Die Missstände in Wien im Bildungsbereich, im Wohnungsbereich, zum Thema Verschuldung und zum Thema Migration sind so groß, dass es die SPÖ diesmal deutlich schwerer haben wird. Was wir aber nicht vergessen dürfen, die SPÖ hat auch aufgrund der vielen Beamten, die es in Wien gibt, bei der Gemeinde Wien, aufgrund der vielen Wohnungsvergaben,
sie
die sie durchführt.
Natürlich mit einem blauen Gespenst besser mobilisieren.
Richtig, und auch aufgrund der vielen bereits Ausländer, die eine Staatsbürgerschaft haben und Wahlrecht, sind immer einen gewissen Socken.
Ist egal, also, aber die serbische Community,
man darf sie, glaube ich, nicht
alle
unterschätzen.
Alle, die vor 2, 3 Generationen kommen, sagen, ich will doch nicht etwas damit haben, dass der Großmufti von Wien, der Michael Häupl, in Wahrheit halb den halberten Hindukusch und Damaskus einbürgert hat. Wer fängt fangt mit denen was an. Entschuldige, das so, hat er ja gemacht. Also.
Ich bin unverdächtig, die SPÖ Wien zu mögen. Ich glaube trotzdem, man darf sie nicht unterschätzen.
Nein, unterschätzen.
Sie kann mobilisieren. Ja. Und so ein blauer Kanzler kann natürlich vor allem die SPÖ-Basis, diese schlafende Pensionistenmacht, könnte genau. man sagen,
kann man schon ganz versuchen, gut mobilisieren. Ja.
Das war die erste Runde. Weil es so lautstark war, traue ich mir gar keine Punkte zu verteilen.
Also Lautstärke hat definitiv
vom Charme her eintig für dich, von der Lautstärke für ihn. Also 1:1 nach der ersten Runde. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind zurück zur Runde 2 an diesem Montag im Duell Eva Schütz gegen Gross. Schlag den Gross. Also jetzt wird es ein bisschen Zeit, dass wir ihm ein paar kleine Abreibungen verbrechen. Zuletzt war es Herr Frech bei der Wienwahl, muss ich sagen. Gerald Gross auf Betriebstemperatur. Fangen wir mal gleich bei dir an, damit einmal auch du anfangen darfst. Ganz ungewohnt in diesem Schlag den Gross.
So her.
Wir haben ja heute offiziell mit den Regierungsverhandlungen begonnen. Da gibt es Leute, die sagen, in 3 Wochen sind wir fertig und dann gibt es den Volkskanzler Kickl. Es gibt aber andere auch, Insider in der FPÖ, die sagen, die ÖVP ist ein sehr schwieriger Gesprächspartner, blockiert wieder mal hinten und vorn und ist alles andere als sozusagen eine Liebesheirat und manche in der FPÖ würden vielleicht eine Neuwahl vorziehen. Was sagst du?
Ja, schau, dass man einen Frosch küsst, den gibt es ja in Wahrheit nur im Märchen. Und die ÖVP macht auf mich den optischen Eindruck einer alten, verwarzten Kröte mittlerweile. Wir würden da mit dem Mund hinfahren, jetzt unter uns gesagt.
Na, einmal musst du es probieren. Sogar,
also du hast ein Warzenschwein vor dir und dann kommt plötzlich der Herr Stocker raus. Ich meine jetzt allein von der Optik her und von der großen Erzählung, eine romantische Liebeshochzeit mit einer fashion Braut stelle ich mir anders vor. Als die Truppe, die sich da gefühlt hat.
Also
das ist einmal der erste Punkt.
Aber
Probieren muss man es. Ein Kuss kann nicht schaden.
Der Sebastian Kurz von dieser Stelle, herzlichen Glückwunsch. Zweites Kind im Anmarsch. Ja, zweiter Basti, fantastisch.
Wir sind aber hier bei den Regierungsfragen.
Ich glaube, Schuster bleibt bei den Leisten. Er hat endlich was gefunden, was er gut kann. Ja? Also Kinder produzieren im Laufband. Ja. Das soll er in Zukunft machen. Große Familie wie bei Barbara Rosenkranz. Dann hat er genug zu tun. Aber also jetzt zurück.
Alle 3 Jahre ein
Die ÖVP ist im Selbstauflösungsprozess, aber das brauche ich ja nur nach Burgenland schauen, was sich dort gestern für ein Blutbad abgespielt hat. Dann haben wir ja bitte in wenigen Tagen, mein lieber Wolfgang, die niederösterreichische Gemeinderatswahl. Das wird das größte Gemetzel. Dann kommt im März die steirische Gemeinderatswahl und dann kommt im April die Wiener Wahl. Also in Wahrheit ist das jetzt ein super Wahljahr.
Bis dorthin werden wir
die ÖVP geht mit dem sogenannten offenen Hintern in die ganze Partie, weil denen haben sie ihnen aufgerissen von unten bis oben. Da ist ja nicht mehr viel. Ja. So. Ich glaube, die entscheidende Phase kommt diese Woche. Das, was ich wirklich zugestehen muss, ist, dass diese Abwehr des Budgetdefizits vom Freitag, dieses Defizit von der Verfahren der Europäischen Union wirklich gut gelungen ist. Aber dazu hat es ja die Freiheitlichen und den Herbert Kickl gebraucht, weil die ÖVP hat es ja 100 Tage nicht zusammengebracht und der Kickl.
Das waren allerdings primär die Vorschläge
der zweite Punkt ist, der zweite, wie bitte, was?
Das waren primär die Vorschläge der ÖVP, die umgesetzt wurden.
Ah, wirklich? Ja. Woher hast du das? Aus Grimms Märchen?
Aus den Unterlagen von der Ampelkoalition.
Das ist vom Herrn Stock.
Aber immerhin, man hat ihnen zugestimmt.
Immer waren es eher die Vorschläge der ÖVP.
Ich war noch nicht fertig.
Ich glaube, es waren die vernünftigen Vorschläge, die auch sämtliche Wirtschaftsexperten gemacht haben, die man eben auch, die man aber mit der FPÖ auch umsetzen kann, wo man sich auch die und mit der SPÖ nicht, wo man sich auch die guten Sachen rausgesucht hat.
Schau mal an. Jetzt weiß ich zum Beispiel, dass die Ministerkabinette in Zukunft keine Leihverträge mehr haben werden. Jetzt gehen wir mal ans Eingemachte und dann die ganzen Geschichten.
Aber das sind keine Summen.
Da wird die ÖVP, natürlich sonst keine Summen, aber es ist eine neue Ehrlichkeit, eine neue Sparsamkeit, die neue Bundesregierung leben wird. Das ist nur mit der FPÖ möglich.
Das heißt, du hättest dort
gar arbeiten. Ich glaube,
seinerzeit. Gut, weiter.
Du hast gar nicht Unrecht. Ich habe einen Leihvertrag.
Guter Punkt.
All inklusiv, aber 7 Tage die Woche 20 Stunden gearbeitet.
1 zu 0 für Fellner.
Ja, das war aber dein erster Punkt seit Jahren. Aber gratuliere. Rammst du ein und merkt den Ort und die Uhrzeit. So, schau. Die Sache ist die, jetzt geht's ans Eingemachte. Das, was wir gesehen haben, war ja eine reine Notaktion, das Defizitverfahren. Jetzt geht's ums Regierungsprogramm. Die ÖVP hat ihre Verhandler über das Wochenende festgelegt. Die Freiheitliche Partei hat die Verhandler festgelegt. Jetzt geht's in diesen Gruppen, die sehr kleine Gruppen sind, keine 300 Leute. Da sind beispielsweise in einer Gruppe 3 Freiheitliche, 3 Schwarze. Das wird sich jetzt abbilden und ich glaube, dass wir die nächsten 1-2 Wochen erste konkrete Ergebnisse in diesen Gruppen zustande bringen. Dann werden wir in Kapiteln wie zum Beispiel Sky Shield etc. durchaus das Problem bekommen, einen Dissens zu haben. Das heißt, das wird die Steuerungsgruppe Kickl, Stocker lösen müssen. Und ich glaube, wir sind, was das jetzt betrifft, in der entscheidenden Phase. In der entscheidenden Phase, funktioniert diese Regierung oder nicht. Wenn die ÖVP sich spielt, das möchte ich bei der Gelegenheit auch sagen, es hat überhaupt keiner ein Problem damit, dass wir Neuwahlen machen. Also wenn die ÖVP auf burgenländische Ergebnisse Wert legt oder auf steirische Ergebnisse oder auf Wiener Ergebnisse, also alles unter 20%, wenn sie die 18% realisieren will, die selbst mittlerweile
Schwarze... Burgenland war ja über 20%. Nein, 22%. Na, fast sensationell für die.
Ja, na, war großartig. Ja, großartig. Es ging ja auch tiefer mit Stocker. Also wenn sie die 18% realisieren wollen, dann sollen sie es tun. Dann kannst du nichts machen, wenn die ÖVP noch immer nicht...
Wird es eine Neuwahl geben oder wird Christian Stocker zu Kreuze kriechen?
Es geht nicht ums Zukreuzigen.
Na sicher.
Nein, in keinster Weise. Es geht darum, dass die ÖVP einmal erkennt und das am 130. Tag nach der Wahl, wer ist der Erste und wer ist der Zweite und sich einmal danach richtet. Ich meine, das sagt die Fairness. Und dann ein neues, ehrliches Regieren. Du hast jetzt zum Beispiel die Rede von Herbert Kickl gesehen, vom Samstag, die Neujahrsrede. Das war Wahrhaftigkeit, das war Ehrlichkeit. Den Menschen endlich reinen Wein einschenken und nicht daherlieren wie die letzten Monate und Jahre.
So, jetzt ist unsere Charmante Politstrategin dran. So, wird es diese Regierung geben, Blau-Schwarz? Wird die ÖVP zu Kreuze kriechen oder wird sie gar nicht müssen, weil sie eh alles kriegt, was sie will? Was glaubst du, Eva?
Ich glaube, die Regierung wird es geben und Herbert Kickl ist und wird gut beraten sein, der ÖVP auch ein bisschen eine gesichtswahrende Optik zu lassen. Ich glaube, da ist auch intelligent und strategisch geschliffen genug, um das selber zu wissen, denn er muss ja mit diesen Menschen dann auch die nächsten 5 Jahre noch in einer Regierung zusammenarbeiten. Sie sind auch gut beraten, eine gewisse Einigkeit nach außen zu zeigen, weil man ja auch jetzt schon sieht, die SPÖ fängt an, die Grünen fangen an zum Thema Klimaförderung, die Medien fangen an, hier aufzuzeigen, was man den Leuten alles streicht. Also da wird schon notwendig sein, auch nach außen sehr geeint aufzutreten. Also ich glaube, Herbert Kickl wird dann in den internen Verhandlungen nicht unbedingt alle zu Kreuze kriechen
also
lassen, sondern
ihnen auch... Also es wird funktionieren, weil Herbert Kickl großzügig sein wird, meinst du, im eigenen Interesse?
Weil er, glaube ich, auch im Interesse einer gewissen Einigkeit nach außen, weil er Feind von außen, ne, der kommt jetzt schon, man liest ja auch, also eigentlich geht es permanent um Sparpakete, es geht permanent um soziale Ungerechtigkeit und die SPÖ wird jetzt sicher wieder genau diese Themen aufgreifen. Also wenn man schon unangenehme Maßnahmen durchführen muss, dann macht es Sinn, wenn man das geeint tut. Und ich glaube, Herbert Kickl ist intelligent genug zu wissen, dass man da auch einen Regierungspartner braucht, auf den man sich verlassen kann und den man nicht vorher so gedemütigt hat, dass er einem bei der ersten Gelegenheit das Messer
in den Rücken haut. Du hast uns ja in der letzten Sendung überrascht, weil du dich ja als kleiner, schaumgebremster Christian Stocker-Fan geoutet hast. Gilt das nach wie vor?
Absolut. Ich finde, dass er ist ein Verwalter, er ist kein Neuaufbruch der ÖVP. Man kann mit ihm auch nicht in Neuwahlen gehen, aber da muss ich dem Gerald Groß ein bisschen widersprechen. Neuwahlen sind vielleicht für die FPÖ eine Option den Umfragen nach, aber die Menschen wollen keine Neuwahlen. Und wer auch immer die vom Zaun brechen wird, der wird das in dem Wahlergebnis zu spüren bekommen. Niemand will jetzt noch einmal Monate verlieren. Niemand will einen nächsten Wahlkampf, auch wenn die Umfrage für mich spricht. Ja. Und ich finde, Christian Stocker ist jetzt ein sehr pragmatischer, ein kompetenter Mann, ein älterer Mann, der sicher nicht unbedingt eine Zukunftshoffnung ist, der das jetzt einmal kompetent verwaltet und das macht er gut und das macht er mit viel Ruhe und das finde ich eigentlich für die jetzige Situation angemessen.
Eva, du sagst es richtig. Wer Neuwahlen vom Zaun bricht, der wird bestraft. Und ich habe das eigentlich nie verstanden, aus einem parteipolitischen Kalkül heraus Neuwahlen einzuleiten. Ich habe es zum Beispiel nicht verstanden, dass 1995, ein Jahr nach der Nationalratswahl 1994, Wolfgang Schüssel die Neuwahlen aus parteipolitischem Kalkül vom Zaun gebrochen hat. Ich habe es nicht verstanden, dass Wolfgang Schüssel nach Knittelfeld 2002 mit den 3 Verrätern damals von der Parteispitze in Wahrheit Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat, weil es ihm taktisch ins Kalkül gepasst hat. Und ich kann das auch gewonnen. Und ich habe es auch nicht verstanden, dass der Sebastian Kurz 2019 aus taktischen Kalkül nach Ibiza die Neuwahl vom Zaun gebrochen hat. Ja, aber dann an den Grünen verreckt ist. Ja, genau
und das
so
freut
ist es passiert. Jawohl, das passiert. Das freut mich, weil Karma ist eine Sau. Sie schlägt zu, das Schicksal.
So, hast du schön
und daher
gesagt.
Sage ich dir jetzt Folgendes. Wenn die Österreichische Volkspartei, wenn die Freiheitliche Partei so charakterlos wie die ÖVP wäre, so charakterlos, genetisch bedingt natürlich, weil das kriegen sie in der JVP mit der Muttermilch gleich einmal in Zutze rein, so Charakterlosigkeit. So, wenn das gleich charakterlos wäre, würde der Herbert Kickl Neuwahlen vom Zaun brechen. Tut er nicht, weil er verantwortungsvoll ist, weil er verhandelt.
Aber weil es ihm auch nicht
so sehen würde. Nein, aber ich möchte nur eines sagen. Herbert Kickl wird die Neuwahl nicht vom Zaun brechen. Entweder die ÖVP kapiert nun den Ernst der Situation oder sie wird sterben. Und an der Weggabelung gibt es keinen anderen Weg. So, entweder so. In die Grube oder sich erholen in der Regierung.
Charmante Verlegerin, Internetverlegerin, so wenn so jemand als Verlegerin bezeichnen kann, Internetunternehmerin. Sag uns, wird die ÖVP sterben bei einer Neuwahl? Oder wird sie sich neu erfinden und ihren Basti Fantasti?
Also die ÖVP wird nicht sterben bei einer Neuwahl, weil sie wird jetzt einmal eine gewisse Zeit brauchen, um sich neu aufzustellen. Ob sie dann den von dir liebevoll Basti Fantasti genannten Sebastian Kurz wieder aus dem Hut zaubert oder ob es jemand anderes ist, das wird man sehen. Die ÖVP wird jemand sicher nicht mit...
Gibt's derzeit nicht viel.
Ja, aber eben, manchmal kommen die doch aus der zweiten Reihe dann hervor. Beispielsweise, weiß ich nicht. Aber natürlich wird man dann jemand anderen bringen und nicht mit Christian Stocker diese Wahlen gehen. Und eins darf man halt auch nicht unterschätzen, warum Herbert Kickl auch keine Neuwahlen möchte. Denn jetzt ist er mal relativ stabil, die Umfragen sind gut. Aber du weißt nicht, was ist mit dieser SPÖ, wie lange halten die Andreas Babler noch, dass das auf die Dauer nicht geht, das weiß ja jeder.
Kommt Doskozil.
Wie schnell nützt sich natürlich auch dieses Sieger-Image der FPÖ ab? Weil jetzt ist es ein Riesenhype, aber jetzt muss man unangenehme Maßnahmen setzen. Jetzt muss man auch durchsetzen, was man geplant hat. Das ist für niemanden einfach, für Herbert Kickl auch nicht. Auch das ist ja kein Wundermensch. Also dieser Hype, der dauert nicht ewig und insofern sind Neuwahlen, glaube ich, eine ganz schlechte Idee und so einfach ist die Doppelmühle jetzt auch nicht. Also entweder ihr macht, was wir euch sagen, oder es gibt Neuwahlen, das wird nicht gehen und insofern, glaube ich, ist man gut beraten, auch der ÖVP ein bisschen das Gesicht zu lassen und ich glaube, Herbert Kickl ist intelligent genug.
Und es wird zu dieser blau-schwarzen Regierung mit dem Volkskanzler Kickl kommen. Wie lange wird es dauern?
Ich würde sagen, noch 6 Wochen.
Eva, niemand demütigt die ÖVP.
Nein, so wie ich nicht behauptet. Er wird es auch nicht tun. Ich glaube, das wäre strategisch sinnvoll.
9 Millionen Österreicher sagen, sie wollen mit der ÖVP mehr oder weniger nichts mehr zu tun haben. Das ist die größte.
Es sind nur 6 Millionen Wahlgerechte.
Sie demütigen sich. 6 Millionen und 1 Million ÖVP gewählt.
Sie demütigen sich selbst. Sie demütigen sich, wenn sie vor der Wahl sagen, Herbert Kickl ist ein Sicherheitsrisiko und dann sich eine Körperöffnung beim Aussuchen.
Also ich habe bis jetzt immer geglaubt, nur die SPÖ kann nicht rechnen. Jetzt komme ich darauf, dass du auch nicht rechnen kannst. Also, wir gehen in eine kurze Werbepause. Es steht 2-1 für die Eva Schütz. Nicht zuletzt aufgrund dieses kapitalen Rechenfehlers am Schluss. Kurze Werbepause. Und dann kommen wir nochmal zurück mit dem Mann des Tages. Und das ist weder Doskozil noch Kickl und schon gar nicht Christian Stocker. Das ist Donald Trump. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Wir sind zurück, dritte Runde, Schlag den Gross. Jetzt muss der Gerald aufholen, um noch ein Unentschieden erreichen zu können. Deshalb darfst wieder du anfangen. Ja? Du moderierst ja heute Nachmittag, sehr brav moderiert, die Trump-Inauguration. Durfte dich teilweise begleiten, teilweise durfte ich zuhören. War sehr lehrreich, sehr interessant. Du bist ja der Trump-Fan schlechthin. Was wird sich denn ab heute in Amerika und in der Welt ändern?
Alles. Zeitenwende. Zeitenwende ist angebrochen, es tut sich ein neues Zeitfenster auf. Erster Punkt, und das habe ich die letzten Tage mit großer Genugtuung gesehen, Donald Trump hat keine diplomatischen Depeschen zu Hamas geschickt, sondern er hat ihnen vor 2 Wochen erklärt, wenn sie die Hölle über dem Gazastreifen entfachen wollen, sollen sie es nur sagen, und die Geiseln wurden freigelassen. In Wahrheit ein Erfolg seiner unkonventionellen Art.
Stimmt.
Dasselbe wird passieren natürlich auch, was den Ukraine-Konflikt
betrifft. Da beißt er sich gerade die Zähne ein
bisschen. Es wird passieren, das heißt, die nächsten Wochen werden wir sehen, dass wir möglicherweise in eine Zeit des Waffenstillstands hineinrutschen. Das Dritte wird passieren, er wird heute bereits in der Nacht noch seine ersten Dekrete unterschreiben, seine Präsidentendekrete, einen Großteil von Joe Bidens Politik rückgängig machen. Er wird beispielsweise heute TikTok wieder in Gang setzen. Der Angriff auf die Meinungsfreiheit von Joe Biden ist gescheitert. Er wird illegale Menschen außer Landes bringen lassen, das heißt, er wird für Recht und Ordnung sorgen. Er hat die großen Big Tech Brothers an seine Seite geholt, nämlich nicht nur Elon Musk, sondern Mark Zuckerberg, sondern Jeff Bezos und wie sie alle heißen, die jetzt zu Kreuze kriechen. Ja, er wird America First Politik machen, genauso wie es Ronald Reagan gemacht hat, Make America Great Again, ist ja keine Erfindung von Donald Trump oder keine Österreich zuerst Politik von Jörg Haider, sondern Ronald Reagan war der große Erfinder, Make America Great Again.
Uns geht es an den Kragen.
Wir werden gut beraten sein in Europa, endlich uns von diesem Stuhl in der Mitte zweier Stühle zu entfernen. Wir sind die nützlichen Idioten der USA, werden zerrieben im Wirtschaftskrieg gegen China, zerstören unsere eigene Automobilindustrie auf Geheiß der USA, zahlen bei deren Waffenindustrie brav ein für einen Krieg, den wir am Ende verloren haben. Das heißt, für Europa ist es die große... Und das finde ich so spannend. Die letzten zwei, drei Jahre sage ich, Donald Trump ist die Chance, für Europa erwachsen zu werden. Na, der Trump ist ein Autokrat, ist ein Nazi, alles mögliche. Und? Ja. Und jetzt sagen alle Staatschefs plötzlich, ding, 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 die alle nicht eingeladen worden heute, im Übrigen muss man auch dazu sagen, ja, Donald Trump ist die Chance, für Europa erwachsen zu werden. Jetzt kommen sie alle drauf. Ja, es ist die Chance. Naja, sollten öfter bei mir anrufen, ich mache es honorarfrei.
Siehst du das auch so, wie unser Großmufti und Präsidentenberater Gerhard
Nein, österreichischer
Gross.
Präsident der Herzen. Als solcher werde ich nach Washington
Donald Gross.
Ja, inhaltlich sehe ich es auch so. Ich glaube, man muss ein bisschen aufpassen, wie der Gerald Gross richtigerweise gesagt hat, Make America Great Again heißt nicht, dass man sich um die europäischen Agenten in irgendeiner Art und Weise bemühen wird. Und da wird es natürlich, glaube ich, zwei große Themenblöcke geben, die für Europa durchaus kritisch sein werden. Das eine ist das Thema von Zöllen, weil Donald Trump ja auch die Reindustrialisierung von Amerika damit betreibt und eigentlich Unternehmen natürlich einen Anreiz setzen möchte, sich auch wieder in Amerika anzusiedeln. Und das andere ist diese deutlich wahrscheinlich verminderte Finanzierung der NATO. Also diese Idee, man kann sich da immer auf die NATO verlassen. Europa hat relativ niedrige Verteidigungsbudgets, hat eine relativ nicht sehr schwergewichtige Stahlindustrie zurzeit, ist auch gar nicht in der Lage, diese Rüstung überhaupt herzustellen. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen oder auch erwachsen werden, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, dass man da nicht unter die Räder kommt, weil Donald Trump ist ein Dealmaker. Das heißt, er macht das, wo auch für ihn was rausschaut und er ist nicht unbedingt ein guter Mensch. Und ich glaube, wenn man das realistisch einschätzt oder das auch unbedingt moralisch zu bewerten, dann macht das Sinn. Ich glaube, was keinen Sinn macht, ist, was die Deutschen machen in jeder Talkshow, die Psyche von Donald Trump, seine Frisur und sein Auftreten irgendwie zu diskutieren. Er ist amerikanischer Präsident. Ich glaube, man kann jetzt mit dem einmal aufhören. Und sie ist jetzt auch schon hochgradig.
Ist der Mann gefährlich? Ist er gefährlich?
Ich glaube nicht, dass er gefährlich ist. Ich glaube, er ist genau in dem, was wir jetzt beide gesagt haben, sehr einschätzbar. Was der Gerald vorher gesagt hat, das sind die Projekte, die er umsetzen möchte, dass er Amerika an erster Stelle sieht und da keine Rücksicht auf Europa nehmen wird, das wissen wir, dass er die NATO nicht umsonst und einfach nur, weil er so nett ist, die Verteidigung Europas finanzieren wird, das wissen wir auch, dass er in der Ukraine einen Waffenstillstand erzwingen wird, wissen wir auch.
Oder wird?
Ich glaube, wird einfach. Ne? Also entweder gibt es einen Waffenstillstand oder wahrscheinlich ist das Alternativszenario, er unterstützt dann doch die Ukraine so massiv, dass die wirklich gegen Russland zurückschlagen können. Das hört man ja auch ein bisschen aus diesem Zelensky-Umfeld und mit diesem Druckmittel. Und das hat die USA, glaube ich, kann man da relativ schnell auch für Ruhe sorgen, auch wenn es natürlich
also
nicht so einfach
Putin
ist.
Also wenn Putin tatsächlich die rote Unterhose auszieht?
Er wird, glaube ich, auch, und Zelensky auch, ne, wird den beiden sagen, entweder kriegt es euch jetzt ein und es gibt einen Frieden.
Oder
und
es gibt gewisse. Ursprünglich hat er gesagt, er macht das in 24 Stunden. Er setzt die zwei in ein Zimmer, sperrt die Tür zu und nach 24 Stunden kommen sie mit einem Waffenstillstand wieder raus.
Das sind die gleichen,
hat er gesagt auf einer Rede, wo wir waren.
Das sind die gleichen metaphorischen Ausdrücke, wie sie auch der Gerald gern verwendet.
Ja, weil er das gehört hat und beeindruckt war von dieser Rede. Richtig, Gerald?
Du warst so beeindruckt von der Rede.
Ja, unbedingt. Nein,
wirklich. Wie er den Vergleich gebracht hat mit dem Button, mit dem Red Button.
Das war gut.
Zu Kim und dann... Wo er gesagt, der Kim droht Donald, Kim, ich habe einen roten Knopf und der Donald Trump sagt dann drauf, ja, warn, aber meiner ist größer und der funktioniert. Da, ganz glücklich war er gestreut.
Ein guter Witz,
schön,
oder?
Schön, ja.
Spricht man unter Staatsbeamten.
Wer ist größer?
Der Unterschied ist, mein roter Knopf funktioniert, hat er gesagt. So. Finde ich lustig.
Also ich sage Schluss, die Eva hat vollkommen recht. Donald Trump ist auch für mich berechenbar, nämlich auch in seiner Unberechenbarkeit.
Ich glaube nicht, dass er so unberechenbar
ist. Er ist erratisch in den Äußerungen, braucht man nicht reden. Aber es ist eine Strategie dahinter. Das, was die Deutschen machen, ist komplett falsch. Mhm. Du kannst nicht die letzten vier Jahre lang das gesamte Politestablishment und die Medien Donald Trump anspeiben lassen, von oben bis unten anschütten lassen. Und am Ende wunderst du dich dann, dass der Frank-Walter Steinmeier, der Olaf Scholz nicht eingeladen ist, aber der Herr Kruppeller heute beim Kapitol gesessen ist. Das ist halt blöd. Und jetzt machen sie ihre Sitzkreise bei ihren öffentlich-rechtlichen Talkshows und sagen, ja, na, jetzt hat er ein neues Präsidentenfoto, schaut er da jetzt böse, schaut er nicht böse.
Schaut
statt endlich herzugehen und zu sagen, Wie schaffen wir es, als ehemalige G7-Industrienation, als führende Macht Europas, Deutschland wirtschaftlich, seine, haben wir abgewirtschaftet, abgewrackt. Wie schaffen wir, transatlantischer Brückenkopf nach USA zu werden? Es hat jetzt in der Transition zwei Dinge gegeben. Erstens, Giorgia Meloni ist im Mar-a-Lago aufgeschlagen, Viktor Orban. Sonst niemand. Mhm. Das sollte doch einmal den Deutschen
Gerd Wilders,
zu denken
glaube ich, ist
geben.
Auch eingeladen.
Gerd Wilders, alle. Er hat auch jetzt Kickl eingeladen, er hat die ganzen.
Susanne Fürst ist dort.
Susanne Fürst in Vertretung von Kickl. Ich muss auch fragen, wo ist denn der Herr van der Bellen?
So.
Nein, war er gescheiter, wenn ich wieder als Bundespräsident kann ich dir, weil ich war wenigstens eingeladen.
Du kriegst das hundertprozentig.
Nächstes, also es
so,
ist nicht mehr so lange.
Du hast Schlusswort bitte für uns. Ja. Sag uns jetzt am Schluss, wie schaut die Zukunft für Trump und vor allem für Europa aus? Schaut schlecht aus für uns? Wird es zapfenduster?
Ich glaube, ein Zapfenduster wird es nicht, aber wir müssen uns mit einem eigentlich relativ berechenbaren Donald Trump auseinandersetzen und schauen, dass wir da eine gute Beziehung hinhaben. Und Europa wird also wirklich erwachsen werden müssen. Wir müssen aufhören, Ursula von der Leyen mit diesem gesamten Green Deal einmal hin, einmal her. Fast naive kleine Kinder kommt einem Europa davor, was wir hier aufführen. Und
aber
das wird wahrscheinlich mit Donald Trump deutlich schwieriger werden.
Das sage ich gerade dir als einer wirklich erfolgreichen Internetunternehmerin. Der Donald Trump rüstet digital auf, na servus. Da sind wirklich, wie er schon gesagt hat, alle Tech-Größen hinter ihm versammelt. Da wird jetzt die AI zu einer Rakete gemacht. Da wird wirklich ins Digitale investiert, dass es nur so zischen wird. Da werden die Österreicher aber schwer von hinten zuschauen, wie der das übernimmt. Der erobert auch noch das Weltall, baut überall seine Internetsatelliten hin, die herunterstrahlen. Also ich habe ein bisschen die Angst, dass uns die Amerikaner davon digital sind. Aber sowas von davon
sind. Sind sie aber schon, Wolfgang, muss man ehrlicherweise sagen. Sind sie schon, was hat Europa gemacht, einen Regulierungsakt für AI? Ja, das war unsere Antwort auf die davonziehenden Amerikaner, war
der nächste
Regulierungsakt.
Also Facebook, YouTube, Google, X. Die Chinesen haben TikTok. Was haben wir? Nix.
Minimundus in
Klagenfurt. Lilliputbahn und Minimundus.
Nein, wir haben es zumindest versucht. Wir haben es zumindest versucht, oder?
Express AT und OE24.
Das war's ja heute.
Besser als gar nichts, Gerald. Besser als gar nichts.
Fairerweise muss ich den Trump-Punkt an den Gerald Groß geben.
Ja, ich bin natürlich total in Ordnung.
Gott sei Dank. 2:1. Ich danke für die Gnade.
2:2, bitte.
2:2. Was? Gleichstand heute?
Ja.
Gleichstand. Das war's für heute. Das war Schlag den Groß. Gerald Groß wird ganz euphorisch jetzt
bin ich überzeugt,
verlassen.
Das ist ja sein Thema.
Und ist morgen wieder da, um Sebastian Born-Mehner niederzubringen. Dich sehen wir am nächsten Montag. Dankeschön fürs Zuschauen. Jetzt geht es entsprechend heftig weiter, denn jetzt duellieren sich die Herren Miesig und Lepuschitz zum Burgenland-Ergebnis. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die nicht ganz einer Meinung sind. Aber schauen Sie sich das an, bitte.